Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Also das Leiden ist immer noch viel zu hoch dafür, dass wir eigentlich Medikamente haben.
Ja, es ist tatsächlich doch komplexer, als man sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hat.
Und deswegen forsche ich halt da noch sehr stark, um neue Medikamente und Therapieoptionen zu entdecken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Heute habe ich ein Thema für euch, das uns alle betreffen könnte, Präzisionsmedizin. Denn je nachdem, was für eine Krankheit ich habe, ist gar nicht immer eindeutig klar, was mir am besten helfen könnte, welche Therapieform also für mich genau die richtige wäre, weil Menschen eben unterschiedlich sind. Der eine reagiert so, die andere so. Was für Patient X gut funktioniert, kann bei Patientin Y vielleicht gar nicht anschlagen oder extreme Nebenwirkungen verursachen. Den Ärztinnen und Ärzten bleibt also nur die Möglichkeit, es einfach auszuprobieren und dann auf die Folgen zu reagieren und zum Beispiel auf eine andere Therapie umzuschwenken. Genau das will die Präzisionsmedizin ändern und darüber sprechen wir heute. Ich war nämlich virtuell beim Exzellenzcluster PMI in Kiel und Lübeck zu Gast. Hier wird an Präzisionsmedizin für chronische Entzündungserkrankungen geforscht und das sind meine Gäste.
Ja, mein Name ist Sascha Gerdes und ich bin Dermatologe in Kiel, arbeite seit ungefähr 20 Jahren dieses Jahr in der Hautklinik des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Ich bin seit 20 Jahren in Kiel tätig und beschäftige mich vor allem mit entzündlichen Hauterkrankungen wie zum Beispiel der Schuppenflechte, der Psoriasis oder auch der Neurodermitis.
Ja, hallo, mein Name ist Henriette Kirchner. Ich bin von Hause aus Ernährungswissenschaftlerin und ich habe mich dann schon früh auf Typ-2-Diabetes und Adipositas spezialisiert und bin mittlerweile Schleswig-Holstein-Exzellenzprofessorin geworden.
Ich habe es schon versucht zu erklären, aber vielleicht können meine beiden Gäste es noch besser zusammenfassen. Was ist Präzisionsmedizin?
Präzisionsmedizin versucht in einem etwas sperrigen Begriff vielleicht abzubilden, dass es ideal wäre, präzise eine Erkrankung von vornherein unter Kontrolle bringen zu können.
Ja, die Menschen sind halt ganz individuell und sie verhalten sich selten so, wie sie im Lehrbuch dargestellt sind. Und wenn man mit Menschen spricht, die an einer Krankheit leiden, dann hat jeder immer seine ganz eigene individuelle Krankheitsgeschichte. Und leider können wir das aber in der Medizin noch nicht so berücksichtigen und wir haben noch keine individuellen Therapien entwickelt. Und das ist für mich einfach ganz wichtig, dass wir jeden Menschen so nehmen, wie er ist und versuchen, wirklich die bestpassendste Therapie für ihn zu finden.
Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Menschen habe, unterschiedlichste Menschen, Alter, Gewicht, Geschlecht, und die haben alle die gleiche Krankheit und ich gebe allen die gleiche Medikation oder gleiche Therapie, dann heißt es nicht, dass die bei allen gleich wirkt, oder?
Das ist richtig. Und wir konnten bislang eben solche Therapien nicht vorhersagen, ob Therapien eben anschlagen oder Menschen eben doch unterschiedlich sind. Es ist auch bei vielen Erkrankungen ja nicht so, dass die Erkrankung sich immer gleich verhält bei jedem Menschen. Wir haben ganz viel gelernt, auch aus der Onkologie, wo ja Präzisionsmedizin vielleicht eher ein Begriff für viele PatientInnen ist, wo dann Tumorzellen zum Beispiel genau charakterisiert werden und dann eine präzise Medikation auf diesen Charakter des Tumors abzustimmen. Und so ein bisschen kann man sich das eben auch vorstellen, dass eine Entzündungserkrankung, wenn man sie hat, ja nicht immer genau identisch von Betroffenem zu Betroffenem ist, sondern eben auch unterschiedlich sein kann. Dann versucht man das auch so genau wie möglich zu charakterisieren, um dann für den entsprechenden Patienten direkt die richtige Therapie auswählen zu können.
Da fiel gerade schon der Begriff Onkologie. Und wir haben ja hier bei Exzellent erklärt auch schon einige Krebsforscherinnen und Forscher zu Gast gehabt. Bei diesem Krankheitsbild gibt es mittlerweile oft die Möglichkeit, sogenannte Antikörper einzusetzen.
Ja, auch das ist ein anderer Aspekt von Präzisionsmedizin. Wenn man jetzt natürlich guckt, es gibt Medikamente, die sehr präzise einzelne pathophysiologische Schritte unterbrechen im Körper. Das sind hauptsächlich diese Antikörpertherapien, die wir in diesen eben beschriebenen Erkrankungen eben auch zur Verfügung haben und die in den letzten, sage ich mal, 10 bis 20 Jahren und immer noch sehr stark weiterentwickelt werden. Auch da kommen wir zu immer neueren und präziser wirkenden Medikamenten. Auch das ist Teil von Präzisionsmedizin, wo wir natürlich auch wissen wollen, wie wirken diese Medikamente dann vielleicht auf den Gesamtorganismus, und auch das fließt mit ein in die Präzisionsmedizin.
Antikörpertherapien gibt es mittlerweile für verschiedene Erkrankungen, nicht nur bei Krebs, sondern eben auch bei Entzündungserkrankungen.
Also wir gucken jetzt hier bei uns speziell eben bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. In der Hautabteilung ist das vor allem die Schuppenflechte oder die Neurodermitis oder eben Psoriasis oder atopische Dermatitis heute bezeichnet. Das sind die beiden Haupterkrankungen bei uns. Bei den Gastroenterologen sind das zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und bei den Rheumatologen die verschiedenen Formen des Rheumas wie Rheumatoide Arthritis oder Schuppenflechte, Rheuma Psoriasis Arthritis. Und so versucht man, diese häufigen Erkrankungen zuerst anzugehen und zu versuchen, ob man eben dort mit Präzisionsmedizin eine Verbesserung erzielen kann.
Also ich persönlich jetzt untersuche die Fettleberentzündung, weil es halt auch eine chronisch entzündliche Erkrankung ist. Und es ist erst vor wenigen Monaten das erste Medikament auf den Markt gekommen, um die Fettleber zu therapieren. Und bis dahin gab es einfach noch gar nichts. Da wurde den Menschen gesagt, ja, sie sollen gesünder leben, abnehmen, mehr Sport treiben. Aber das war halt leider nicht zielführend. Und deswegen forsche ich halt da noch sehr stark, um neue Medikamente und Therapieoptionen zu entdecken.
Als Laie denkt man immer, eigentlich haben wir da schon vieles oder sehr, sehr vieles verstanden. Aber offenbar dann doch noch nicht genug, oder?
Ja, also es gibt häufig so ein großes empirisches Verständnis, dass man sagt, naja, ist ja logisch, wenn ich jetzt ungesund esse, viel Fett esse, mich wenig bewege, dann kriege ich eine Fettleber, ist ja klar. Und das stimmt natürlich auch. Aber man weiß leider immer noch nicht wirklich auf molekularer Ebene, was da schiefläuft. Zum Beispiel wissen wir, dass es viele Resistenzen dann gibt im Körper. Zum Beispiel werden wir gegen das Hormon Insulin resistent oder auch gegen das Hormon Leptin. Aber wie diese Resistenzen entstehen, das haben wir zum Beispiel noch nicht verstanden. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das wissen, damit wir das wieder rückgängig machen können. Genauso, das geht jetzt wieder in die Richtung der personalisierten Medizin, haben wir schon einige Therapien. Also für die Fettleber haben wir jetzt halt erst eine, aber zum Beispiel für Typ-2-Diabetes gibt es wahnsinnig viele Therapien auf dem Markt. Und trotzdem haben wir die Erkrankung aber nicht so gut im Griff, dass wir verhindern können, dass die Menschen sterben oder auch verhindern können, dass sie an die Dialyse müssen, dass ihnen Füße amputiert werden müssen. Also das Leiden ist immer noch viel zu hoch dafür, dass wir eigentlich Medikamente haben. Und deswegen müssen wir die molekularen Mechanismen besser verstehen, um dann die Medikamente besser wirksam zu machen.
Sagen wir mal, wir haben einen Patienten, der eine entzündliche Hauterkrankung hat. Und die Wissenschaft hat herausgefunden, dass es gegen diese Hauterkrankung 5 Therapien gibt. Dann würde die Präzisionsmedizin die Behandlungsmöglichkeit heraussuchen, die bei genau diesem Patienten am besten funktionieren könnte. Und das hätte einige Vorteile.
Ja, die Vorteile sind definitiv, dass man nicht dieses Prinzip verfolgt, ich nenne es mal Trial and Error. Also Versuch einfach machen und gucken, ob es klappt oder nicht, ohne dass man irgendwie das vorhersagen könnte. Sondern der Vorteil wäre dann, ein Patient kommt in eine Sprechstunde, ich kann über viele unterschiedliche Dinge können das sein, entweder über eine Blutabnahme, über einen genetischen Test, über den bisherigen klinischen Verlauf, über Begleiterkrankungen, die der Patient mitbringt. Versuchen so genau wie möglich die Erkrankung bei diesem Patienten, der mir nun gegenüber sitzt, zu charakterisieren und dann möglichst direkt die richtige Therapie auszuwählen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch zum Erfolg führt. Und im Idealfall eben so Therapiedurchläufe zu vermeiden, die eben nicht wirksam sind bei dem Patienten.
Was dafür gebraucht wird, sind Daten, Daten, Daten. Wie ein Puzzle ergeben viele verschiedene Daten ein Bild eines Menschen und von dessen Krankheit.
Also wir versuchen zum Beispiel gerade bei uns in der Hautklinik, unsere Patienten ganz genau zu charakterisieren auf allen Ebenen, die sich anbieten. Das fängt schon damit an, dass ich natürlich rein klinisch Bei der Hauterkrankung ist es von Vorteil, dass man sie ja sehen kann. Versuche sie genau so gut wie möglich zu beschreiben, damit vielleicht auch ein klinisches Muster schon abgebildet wird. Also eine Hauterkrankung sieht halt auch nicht immer genau gleich aus. Das ist sozusagen die einfachste Ebene, in Anführungszeichen, wo der Kliniker mit ins Boot kommt. Dann versuchen wir, biologische Proben zu sammeln von diesen Patienten auf ganz vielen Ebenen. Zum Beispiel können das an der Haut Mikrobiomabstriche sein, wo man mit solchen Swabs oder Tupfern einfach die Haut abstreicht und genau versucht zu charakterisieren, welche Bakterien zum Beispiel finden sich auf der Haut bei dieser Erkrankung. Dann kann ich Hautbiopsien nehmen, wo ich im Gewebe gucke, welche Zellen finde ich im Gewebe, welche Eiweißstoffe werden im Gewebe produziert in der Erkrankung, welche Gene sind hochreguliert oder runterreguliert in dem Gewebe der Erkrankung. Das kann ich einfach in der Masse des Gewebes machen oder heute mit ganz neuen Methoden versuchen, die einzelnen Zelltypen aus dieser Gewebeprobe zu isolieren und dann in den einzelnen Zellen wiederum zu gucken, welche Gene sind dort hochreguliert oder nicht. Und dann kann ich auch noch im Blut zum Beispiel gucken, welche Botenstoffe der Entzündung sind im Blut unterwegs bei diesen Patienten, die vielleicht hochreguliert sind oder runterreguliert sind. Und ich kann natürlich auch in Blutzellen prinzipielle genetische Veränderungen versuchen nachzuweisen von Patienten, wo man auch eben nachgucken kann.
Wir bitten die Patienten, Tagebücher zu führen. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, welche Erkrankungen sie haben. Also zum Beispiel, wenn sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, dann ist es ganz wichtig, im Tagebuch zu notieren, was habe ich gegessen und wie habe ich darauf reagiert. Aber wir untersuchen auch zum Beispiel Hautkrankheiten, sowas wie Neurodermitis. Und da wäre dann im Tagebuch eher vermerkt, wie stark hat heute meine Haut gejuckt und konnte ich deswegen schlafen? Wie hoch war dadurch mein Stresslevel? Also so Empfinden und Reaktionen mit der Umwelt. Aber was für uns auch wichtig ist, sind zum Beispiel Aktivitätslevel. Weil auf ganz viele Krankheiten ist es wichtig, wie man sich bewegt, wie viel man sich bewegt. Und das versuchen wir auch durch Schrittzähleruhren und sowas zu monitoren.
Die Datensammlung geht aber noch weiter.
Wir sammeln immer Biopsien von betroffenen Patientinnen und Patienten. In meinem Fall ist das so, da sammle ich zum Beispiel Leberbiopsien, wenn Menschen eine OP haben und sowieso am Bauchraum operiert werden, dann fragen wir sie, ob wir ein kleines Stück Leber haben dürfen und auch Fettgewebe. Wir sammeln natürlich leicht zugängliche Materialien, so wie Blut und Plasma. Muskelbiopsien kommen auch häufig vor in meiner Forschung.
Verschiedenste Biomarker können eine Rolle spielen bei der Suche nach Faktoren, die einen Menschen krank machen oder ihn schneller gesund werden lassen.
Das sind Marker, die man sehr leicht messen kann, also nicht invasiv und die Ausschluss geben, ob man eine Erkrankung hat oder auch zum Beispiel über das Stadium der Erkrankung Ausschluss geben, ob man vielleicht die Krankheit entwickeln wird in den nächsten Jahren oder in welchem fortgeschrittenen Stadium man ist. Und diese Biomarker können die wirklich in die Krankheit involviert sein. Das ist so ein molekularer Mechanismus ist, dass da vielleicht ein krankes Protein entsteht, was man misst. Aber manchmal haben die Biomarker auch gar nichts mit der Erkrankung zu tun. Sie gehen nur durch Zufall auch hoch und sind dann so ein Nebenprodukt. Aber sie können halt die Krankheitsaktivität anzeigen.
Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen?
Also, weil ich jetzt aus dem Diabetesfeld komme, ist der HbA1c-Wert, ist so ein ganz bekannter Biomarker. Der gibt halt Aufschluss, wie gut die Blutglucose in den letzten 3 Monaten geregelt war. Und das ist einfach, wenn man hohe Blutglucose hat, dann wird das Hämoglobin, da wird eine Glucose mit rangebaut sozusagen. Und je mehr Glucose man im Blut hat, desto mehr wird auch an das Hämoglobin rangebaut. Und das kann man dann messen.
Wir stellen uns die Forscherinnen und Forscher also so vor, als hätten sie eine dicke Akte zu jedem Patienten mit all diesen gesammelten Daten. Sie legen diese Akten dann nebeneinander und versuchen zu vergleichen, worin sie sich unterscheiden. Das geht analog natürlich kaum noch.
Es wird nicht den einen Marker geben, der alles vorhersagt, sondern es wird wahrscheinlich eine Matrix von vielen Markern geben, die man in einen oder eben ja Marker, die man findet, in eine Matrix einpflegt, die dann eine Wahrscheinlichkeit ausgibt, wie es funktioniert. Und dafür ist auch ganz viel Rechenleistung notwendig oder KI, wie man es heute so schön sagt. Also, dass man diese Masse an Daten, die man gewinnt, eben auch entsprechend auswerten kann mit Unterstützung von KI oder eben anderen Computerprogrammen, weil ich glaube, das kann man sonst einzeln gar nicht mehr fassen. Wir verstehen immer besser, welche Gewebe was verursachen. Daher wird der Datenzuwachs wahrscheinlich exponentiell steigen und das wird man ohne KI aus meiner Sicht gar nicht mehr bewältigen können.
Also gerade alle Daten, die wir mit den modernen Sequenziertechnologien jetzt erheben, die ja so weitergekommen sind, die sind einfach riesengroß, diese Datenmengen. Jetzt ein Beispiel, wenn ich die DNA-Methylierung von einem Genom messe, die DNA-Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, dann entsteht für einen Menschen 1 Terabyte an Daten, was nur diese DNA-Methylierung ist.
Gut, wir haben jetzt also eine Menge Daten gesammelt durch Tagebücher, Schrittzähler, Blutentnahmen und andere Untersuchungen. Dann kommt noch das Spezialgebiet von Henriette Kirchner dazu, die Epigenetik. Was ist Epigenetik und welche Rolle spielt sie?
Die Epigenetik sind die Mechanismen, die entscheiden, ob ein Protein vom Körper hergestellt wird oder nicht. Und dabei wird die Genetik, also die DNA, wird nicht verändert. Es wird einfach nur bestimmt, ob die DNA abgelesen wird oder nicht. Und die Epigenetik wird sehr stark durch die Umwelt beeinflusst, zum Beispiel, was wir essen, ob wir Sport treiben, wo wir wohnen. Dadurch ist sie halt ganz wichtig, dem Körper die Funktion zu geben und auch den Körper zu leiten, was er machen soll und was er nicht machen soll, sozusagen.
Welche Rolle spielt denn jetzt die Epigenetik in dieser Präzisionsmedizin bei chronischen Entzündungen?
Viele Krankheiten sind natürlich auch genetisch durch Mutationen bedingt, aber unsere DNA hat sich in den letzten 50 Jahren gar nicht so stark verändert. Also würde man jetzt davon ausgehen, dass wenn wir eine genetische Ursache haben, müssten die Anzahl der betroffenen Menschen gleich bleiben über die Jahre. Tun sie aber halt nicht. Das heißt, es muss noch irgendeinen anderen Faktor geben, der eher durch die Umweltbedingungen ausgelöst wird. Und die Epigenetik reagiert halt auf die Umwelt und kann dadurch Umwelt und Genetik verbinden. Und deswegen glauben wir halt, dass sich durch moderne Umweltbedingungen wie zum Beispiel Luftverschmutzung, aber auch Chemikalien, zum Beispiel BPA oder eine schlechte Ernährung, dass das die Epigenetik ändert und das führt dann zu den krankheitsauslösenden Mechanismen.
Das heißt, es ist eine Kombination zwischen Umwelteinflüssen, aber auch eigenem Verhalten zum Beispiel.
Richtig.
Gut, also zusammengefasst, wir haben eine Menge Daten, vergleichen die miteinander, suchen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nach Mustern und können so für jeden Menschen die perfekte Therapie ermitteln. Diese Therapie hätte eine möglichst kurze Behandlungsdauer, weil sie schnell anschlagen würde. Gut für den Menschen und gleichzeitig auch kostengünstig für die Krankenkassen. Wir könnten damit Nebenwirkungen minimieren. Was brauchen wir, damit das Realität wird?
Das ist wirklich ein sehr komplexer Ansatz. Und zwar ist es eben, man kann sich das so vorstellen, eine Erkrankung hat eben nicht nur ein Plus-Minus-Zeichen und ich muss nur wissen, ob es auf Plus steht oder Minus steht, sondern sie bringt halt ganz viele individuelle Eigenschaften mit. Und ich muss diese ganzen vielen Eigenschaften, die die Erkrankung bei dem einen Patienten eben mitbringt, muss ich versuchen einzuteilen und dann eben daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Also ich brauche ganz viele Daten von der Erkrankung von ganz vielen Patienten, um eben solche Muster zu erkennen bei den Erkrankungen, aus denen ich dann rückschließen kann, welche Therapie eben vielleicht die beste ist.
Das heißt, momentan ist es doch noch ein bisschen Trial and Error, bis man dann irgendwann mal diese ganzen Erkenntnisse hat.
Absolut. Wir haben hier eben in Kiel diesen Exzellenzcluster für Präzisionsmedizin, wo wir einfach fächerübergreifend auch unsere Daten zusammenführen, weil zum Beispiel in der Haut eine Entzündungserkrankung assoziiert ist mit einer Entzündungskrankung, vielleicht der Gelenke oder des Magen-Darm-Trakts. Und auch da kann man versuchen, ja Abgleiche herzustellen und versuchen, gleiche Muster bei diesen Erkrankungen zu finden. Dann gibt es auch viele überregionale bis eben europäische Konsortien, die versuchen, ihre Daten wieder zu bündeln und zur Auswertung freizugeben, dass man eben auch darauf zugreifen kann, um solche Muster zu erkennen, die darauf Hinweise liefern, welche Therapien vielleicht für welches Erkrankungsmuster besonders gut geeignet sind.
Genau, hier wird's verzwickt. Denn jetzt stellen wir uns mal vor, man findet heraus, alle Patientinnen und Patienten, die die genetische Veränderung XY haben, sprechen besonders gut auf eine bestimmte Therapie an. Das kann ja auch schlicht und einfach Zufall sein.
Ja, das muss man natürlich dann mit statistischen Analysen wirklich auswerten und solche beeinflussenden Faktoren versuchen zu minimieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten ist es einfach nur eine Beobachtung von zwei Parametern, die gleichzeitig auftreten. Das hat ja nicht zwangsläufig immer etwas miteinander zu tun. Also wenn man dann so einen Zusammenhang findet, muss man natürlich auch versuchen zu beweisen, dass die unmittelbar miteinander korrelieren und auch sich gegenseitig beeinflussen. Und das muss man dann gegebenenfalls auch durch weitere Studien und Untersuchungen zeigen, dass das wirklich in Zusammenhang miteinander steht.
Genau, also das Herausfordernde ist wirklich zu unterscheiden jetzt, welche Informationen sind vielleicht nur Background, was betrifft jeden Menschen, egal woran er erkrankt ist und was ist jetzt wirklich spezifisch für diese Erkrankung. Aber wir haben ja auch mittlerweile modernste Methoden in der künstlichen Intelligenz, die unterstützen uns dann dabei. Und was auch besonders bei unserem Cluster ist, ist, dass wir ganz eng mit der Medizininformatik zusammenarbeiten und die es uns wirklich ermöglichen, dass wir all diese Daten sammeln können und von allen Patientinnen und Patienten in einem geschützten, sicheren Raum zugänglich dann haben. Also hinter der Firewall des Krankenhauses.
Gibt es denn schon einen konkreten Fall, bei dem Sie durch Präzisionsmedizin Erfolge erzielen konnten?
Ja, es ist tatsächlich doch komplexer, als man sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Bei der Neurodermitis zum Beispiel gab es eine Patientenpopulation, die besonders eine Art von Entzündungszellen hochreguliert hat, wo man heute vielleicht überlegt, gut, wenn das der Fall ist, dann eignet sich vielleicht Präparat XY besonders gut. Bei der Schuppenflechte hat man mal so einige genetische Marker gefunden, wo man zumindest sieht, dass wenn dieser genetische Marker da ist, sprechen einige Therapien besonders gut an. Das heißt aber nicht, dass sie Therapien dann so gar nicht ansprechen bei den anderen Patienten. Und so ein Marker ist dann immer schwierig, weil er besagt halt nicht, dass eine Therapie nicht funktioniert, nur dass sie besonders gut funktioniert vielleicht. Aber deswegen würde man jetzt ja nicht den Patienten, die diesen Marker nicht haben, die Therapie vorenthalten, weil auch bei dem kann die Therapie ja funktionieren. Und da sieht man eben, wie feingliedrig das sein kann. Und da ist tatsächlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden, wie man eben diese Einteilung so präzise machen kann, wie wir sie eigentlich bräuchten.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken oder wenn wir es könnten, was würden Sie da gerne sehen?
Ja, im Idealfall ist es natürlich so, wenn jetzt ein Patient zu mir kommt mit einer Hauterkrankung, dann kann ich eine Untersuchung XY machen. Vielleicht muss es nicht mal eine Hautbiopsie sein, also dass ich richtig ein Stück Haut entnehmen muss, sondern vielleicht ist es einfach nur ein oberflächlicher Abstrich der Läsion oder es gibt auch sogenannte Versuche, dass man so eine Art Tesafilmabriss von der Haut macht. Dann bleiben die ganz feinen oberen Hautzellen an diesem Tesafilmabstrich hängen und dann habe ich ja auch Zellen gewonnen, die ich dann analysieren kann und dass ich aus solchen einfachen Untersuchungstechniken dann so gut die veränderten Zellen dieser Hautläsion charakterisieren kann, dass ich weiß, welches Medikament ich für den Patienten idealerweise einsetze.
Das heißt, ich käme dann als Patientin und würde erstmal eine Reihe von Tests oder kleineren oder größeren Tests durchlaufen, damit Sie wissen, wie mein Körper so tickt. Und würde dann eine auf mich zugeschnittene Therapie bekommen, die schneller wirkt, wenn es geht, weniger Nebenwirkungen hat als momentan.
Genau, weil das haben wir jetzt schon häufig in einigen Krankheiten, zum Beispiel, wenn man hohe Blutfettwerte hat. Einige Patienten sprechen auf ein Medikament überhaupt nicht an, aber man weiß nicht warum und man kann es nicht vorhersagen. Das heißt, man muss ja Trial and Error machen. Und das ist auch unser Ziel, dass wir das von vornherein anhand dieser ganzen Biomarker, die wir von ihnen dann sammeln, dass wir sagen können, aha, auf Medikament XY werden sie nicht ansprechen. Das heißt, wir ersparen ihnen das und sie probieren das gar nicht aus, sondern fangen gleich mit dem zweiten Medikament an.
Und weil natürlich gerade bei solchen Folgen die Gefahr groß ist, dass morgen alle Betroffenen bei Ihnen anrufen und sagen, Herr Gerdes, ich hätte das auch gerne, machen Sie doch mal. Über welche Zeiträume sprechen wir denn da, dass es vielleicht wirklich mal so sein wird?
Ja, also die ersten Ansätze sind tatsächlich da, jetzt wieder auf die Haut bezogen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das ist jetzt noch von einer feingeweblichen Probe, die man aus der Haut entnimmt, kann man diese feingeweblichen Schnitte eben in so eine PCR-Maschine geben, nenne ich das jetzt einfach mal, wo man dann eben Genexpression messen kann, wo ich dann zumindest zwischen Erkrankungsmustern differenzieren kann. Und da arbeitet man gerade daran, ob man das nicht mit diesen Tesafilmabstreichen genauso gut machen kann. Und manchmal kommt es eben vor, dann kommt ein Patient und ich kann gar nicht so genau sagen, ist das jetzt vielleicht eine Schuppenflechte oder ist das eine andere Ekzemerkrankung, die aber ganz unterschiedlichen ursächlichen Pathomechanismen haben, dann könnte ich wirklich diese Tesafilmabstriche in diese Maschine geben, so nenne ich es mal, und dann wird mir die Expression unterschiedlicher Gene angezeigt und dann kann man präzise sagen, nein, das ist jetzt keine Schuppenflechte, das ist ein Ekzem oder umgekehrt. Also da sind wir schon fast angekommen. Es gibt die ersten Firmen, die solche Geräte anbieten.
Wenn jetzt alles wie am Schnürchen läuft, wie stellen Sie sich dann die Zukunft vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, idealerweise müsste man natürlich sagen, die Menschen leben, haben so einen Lifestyle, dass sie gar keine Medikamente brauchen, dass sie gar nicht erkranken. Also, dass das alles präventiv wäre. Das wäre natürlich der Idealzustand. Aber ich selber als Vollzeit arbeitende Mutter von zwei Kindern weiß, dass das einfach nicht möglich ist. Und auch ich ernähre mich nicht immer perfekt und treibe nicht die ganze Zeit Sport. Das Leben kommt einfach dazwischen, ja. Und deswegen weiß ich, dass man präventiv nicht immer alles machen kann. Und idealerweise wäre es dann natürlich, wenn wir Medikamente haben, die so gut wirken, dass wir eine minimale Dosis nehmen müssen und wenig Nebenwirkungen haben und die auch erschwinglich sind, muss man natürlich sagen.
Sie haben ja in Ihrer Arbeit ganz, ganz viel mit Betroffenen zu tun. Das finde ich immer besonders schön, wenn Forschende eben auch direkt praktisch mit den Menschen zusammenarbeiten, die es dann irgendwann mal betreffen wird. Das macht die Sache dann auch nochmal besonders in der Forschung, oder? Dann fühlt man sich ja noch verantwortlicher, weil man direkt weiß, für wen man da arbeitet.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Besonderheit bei der klinischen Forschung mit Patienten, dass man eben diese direkte Schnittstelle zum Patienten hat. Aber man sieht auch, wir können das als Mediziner alleine gar nicht mehr bewerkstelligen. Also weil die Techniken und die ganzen Innovationen auch im Bereich der Nassforschung so immens geworden sind, dass es einfach eine super gute Verbindung braucht von Klinikern, die auf der einen Seite mit den Patienten arbeiten, zu den Naturwissenschaftlern, die dann auch im Labor sozusagen diese Daten aufarbeiten und mitbearbeiten. Früher war es ja mal so, da gab es dann den Mediziner, der hat alles gemacht. Ich glaube, davon hat man sich schon längst verabschiedet. Also es bedarf einer super guten Interaktion von vielen Forschenden, um einfach da weiterzukommen. Und ich freue mich persönlich darüber, dass ich an der Schnittstelle zum Patienten sitze, weil ich einfach auch gerne mit den Patienten zusammenarbeite.
Genau diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Grundlagenforschung und der Klinik ist zentral am Exzellenzcluster PMI. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Medizin und die Therapiemöglichkeiten in den kommenden Jahren verändern werden. Es ist wirklich interessant, in wie vielen Forschungsbereichen die künstliche Intelligenz oder besser gesagt das maschinelle Lernen mittlerweile Einzug gehalten hat und Prozesse beschleunigen oder überhaupt erst ermöglichen kann. Das war's für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit einem komplett anderen Thema, das kennt ihr ja schon. Ich freue mich über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das hilft uns sehr, neue Hörerinnen und Hörer zu finden. Danke, falls ihr uns auf diese Weise unterstützt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.